Heute haben wir zu Gast Professor Peter Kabel. Hallo Peter, schön, dass du wieder da bist.
Ja, schön, dass ihr mich wieder eingeladen habt nach letztem Mal.
Genau, das letzte Mal liegt jetzt knapp ein Jahr zurück. Da kann man gerne nochmal reinschauen oder reinhören, werden wir verlinken. Und da ganz viel über dich erfahren. Ich mach's jetzt erstmal nur kurz. Du bist ein extrem neugieriger Mensch. Das hat dich dein ganzes Leben lang so richtig begleitet und dich zu vielen Themen gebracht. Ganz vielseitig alles, was du gemacht hast. Professor habe ich ja gerade schon mit dem Titel gesagt. Vielleicht kannst du trotzdem gleich noch ein paar Sachen dazu sagen. Und du hast in der Vergangenheit auch schon ein Unicorn aufgebaut, kann man ja so sagen. Unternehmen mit Milliarden Bewertungen. Hast jetzt gerade ein Startup im Aufbau, was aus der Forschung kommt. Und das meine ich mit neugierig, getrieben von neuen Themen, immer wieder Neues angefasst, vorangebracht, aufgebaut. Und wir werden heute vor allem über das sprechen, was letztes Mal so die zweite Halbzeit war, nämlich dein Startup oder euer Startup, Cogniwerk heißt das. Das war damals vor knapp einem Jahr noch mehr Forschung als Startup, darf man glaube ich sagen, weil du hattest damals gesagt, man kann das noch gar nicht richtig kaufen, man kann sich anmelden, man kann einen Account machen, aber man kann eigentlich noch nicht bezahlen. Man kann noch nicht den Service so richtig professionell nutzen. Das ist jetzt anders und das wollen wir gleich erfahren. Ich selber nutze diese Software mittlerweile gerne, wenn ich Bilder generiere und vor allem auch postproduziere mit KI. Das ist aus meiner Sicht eine Stärke, aber das kannst du besser gleich selber nochmal sagen zu Cogniwerk. Aber so viel erstmal zur Intro. Wie gesagt, gerne nochmal zurückgehen, da kann man ganz viel erfahren, aber stell dich trotzdem nochmal in Kurzform vor.
Ja, also das meiste hast du jetzt ja schon gesagt. Ich bin Peter Kabel, ich bin aktuell 63 Jahre alt. Ich mache seit ungefähr 40 Jahren, bin ich im Thema digital unterwegs. Das hört sich so an, als hätte es damals noch gar kein Digital gegeben, aber es begann damals gerade. Bin eigentlich ausgebildeter Designer und designe heute Kontexte, Firmen und derartige Dinge. Du hast richtig gesagt, ich bin einerseits Hochschulprofessor seit vielen, vielen Jahren. Da bilde ich junge Designerinnen und Designer aus. Und zum anderen bin ich Gewohnheitsunternehmer, so nenne ich das. Ich habe schon mehrere Unternehmen gegründet, aufgebaut. Eines habe ich in die Börse gebracht 1998 und ein anderes, da bin ich jetzt gerade dabei, das zu entwickeln. Das ist eben die Cogniwerk. Das ist ein Projekt, auch das hattest du schon angedeutet, das aus der Hochschule heraus entstanden ist, aus einem Forschungsprojekt in der Hochschule entstanden ist und das jetzt mittlerweile zu einem echten, ernsthaften Unternehmen geworden ist. Was bieten wir an? Wir bieten eben Bildgenerierung, Bildmodifikation, das war ja das, worauf du ein bisschen abgehoben hast, also Bildgenerierung und Bildmodifikation mit generativen AI-Tools an. Unsere Zielgruppe sind vor allen Dingen professionelle Akteure, also Werbeagenturen, Marketingabteilungen, Freelancer, all diejenigen, die eben aus professionellen Gründen, mit professioneller Absicht eben Medien schaffen und die versorgen wir mit einem ganz guten Toolset, glaube ich, dass sie diese Arbeit eben tun können.
Mhm. Ja, hochspannend, da gehen wir gleich im Detail drauf ein, um aber auch nochmal deinen Impact hier nochmal richtig zu betonen. Digitalisierung, das hast du wirklich vorangebracht, mitgeprägt. Da gab es so ein paar Fun Facts, die sind bei mir hängen geblieben. Es gibt einige Domains, die du angemeldet hast von sehr bekannten Marken. Kannst du da nochmal irgendwie ein, zwei Sätze zu verlieren?
Ja gut, das war natürlich in den Frühzeiten des Internets. Ich weiß gar nicht, ich würde denken so 1993, 94 oder sowas. Da hatten die meisten Leute ja noch gar keine Ahnung davon, was Internet sein könnte. Und da konnte man eben Domainnamen kaufen. Das kann man ja heute auch. Aber damals waren eben wirklich generische Domainnamen einfach ganz billig zu kaufen. Und da habe ich, habe bestimmt ein paar hundert irgendwie damals gekauft und habe die dann so Stück für Stück dann verkauft. Also da bin ich jetzt nicht reich geworden dadurch, weil man musste ja auch immer dann natürlich die jeweiligen Gebühren dafür bezahlen. Aber das war ein lustiges Geschäftsmodell. Und so ist es eben, dass ich heute immer noch die kabel.de und die kabel.com habe. So ist ja mein Name. Die habe ich dann nicht verkaufen wollen, logischerweise. Was ja eigentlich auch ein generischer Name ist. Und es gab ja auch ein Unternehmen schon mal, Kabel Deutschland hieß das. Die haben sich auch immer ganz, ganz doll bemüht, mir meine Domain abkaufen zu wollen. Aber das wollte ich natürlich nicht tun.
Ja, okay. Also ein cooles Asset, wenn man ja so will. Ja. Und dann hattest du, und da wollte ich auch ein bisschen noch kurz drauf abzielen, B2B damals, auch für richtig große Unternehmen die ersten Domains angemeldet. Ne?
Ja, das war richtig. Doch so. Das ist richtig. Also zum Beispiel die BMW AG. Wir waren, also das von mir damals gegründete und geleitete Unternehmen, wir waren diejenigen, die die BMW AG unter anderem eben ins Internet gebracht haben. Das war am Anfang eine ganz, ganz kleine, heute aus heutiger Sicht wirklich lächerliche Website, die wir zur IAA, ich weiß nicht, war das 1995 oder 96 oder sowas, irgendwie, vielleicht glaube ich, 95, die wir eben für die BMW AG, für die IAA gemacht haben. Und dann haben wir im Laufe der dann folgenden Jahre das ganze E-Commerce-System von BMW aufgebaut und die ganze Kommunikation, auch die internationale Kommunikation. Es sind ja, da gibt es eine BMW AG und dann gibt es die Landestochtergesellschaften und da sind dann die ganzen Handels- und Niederlassungsbetriebe und so weiter. So ist es überall auf der Welt organisiert und da haben wir sehr, sehr viel in der Digitalisierung gemacht. Und BMW war eines der Unternehmen, haben für Banken gearbeitet, die Commerzbank, die Dresdner Bank, die es damals noch gab, die ging ja dann in die Commerzbank auf und genau.
Ja, das waren so einige von diesen ganz wirklich großen Namen mit einem krassen Impact logischerweise.
Das ja klar, wir waren halt sehr früh damals und das war auch ganz toll. Ich glaube, darüber haben wir beim letzten Mal ja auch schon ansatzweise gesprochen. Wir waren ja relativ jung, also ich war ja in meinen 30ern und da sind wir also als junge Leute da in die Vorstandsetagen der großen DAX-Unternehmen ein- und ausgegangen und die haben uns zugehört und wir haben denen was zu erzählen gehabt und das war natürlich toll, weil wir wirklich einen Impact hatten. Ne? Also wir mussten nicht so lange warten, bis wir dann selber grauhaarig waren, dass wir einen Impact bekamen, sondern wir konnten, damals war eine gewisse Offenheit, war eine gewisse Flüssigkeit plötzlich vorhanden und das haben wir sehr, sehr gut genutzt, glaube ich, und davon haben wir auch sehr profitiert, jetzt nicht nur wirtschaftlich, sondern eben auch vom ganzen Mindset und so weiter.
Ja, und du warst damals extrem viel unterwegs, sehr, sehr viel im Flugzeug, aber auch heute bist du immer noch sehr viel unterwegs, mal in China, mal in Indien, das ist auch noch so eine Sache, die bei dir sehr auffällt.
Richtig, also ich bin, du hast es ja schon gesagt, ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Ich gehe gerne auch dahin, wo ich noch nicht war oder erfahre Sachen, die ich noch nicht so gut kenne. Und dazu zählen natürlich auch andere Kulturen. Und ich habe eben bereits im Jahr 2007 begonnen, in Indien ein Portfolio an Start-up-Unternehmen, Beteiligungen aufzubauen. In der Spitze waren das 15 Unternehmen. In der Folge bin ich natürlich auch sehr häufig in Indien gewesen, also mindestens 3 Mal im Jahr für so 10 Tage ungefähr, aber manchmal auch mehr. Und in den letzten Jahren habe ich eben auch die Möglichkeit genutzt, als Gastprofessor an chinesischen Hochschulen tätig zu sein. Und das finde ich wahnsinnig interessant, weil man auf diese Weise eben Einblicke bekommt in andere Gesellschaften, in andere Kulturen, in völlig anderes Denken. Und davon profitiere ich sehr.
Ja.
Und auf der anderen Seite profitieren, glaube ich, die anderen auch, weil ich eben auch was Neues mitbringe. Also insofern, ja, so ist das.
Vielleicht kannst du diese Färbung heute auch noch weiter reinbringen ins Gespräch. Mhm. Also gerade mit China, da haben wir ja diese große immer Competition Richtung neuen Themen KI, wo wir immer hier sagen, boah, ne, USA und China, die hängen uns ab und all das. Vielleicht kannst du das auch noch mal hier und da reinbringen. Da hast du bestimmt eine ganz besondere Sicht drauf.
Klar.
Was uns hier noch mal interessiert, ist Geschichte Cogniwerk auch. Bevor wir da nämlich einsteigen, wie ist das entstanden? Forschung haben wir schon gehört.
Ja, also ich habe eben über viele Jahre, also schon wirklich seit ungefähr, ja, jetzt glaube ich 8 Jahren oder sowas, habe ich mich eben mit dieser damals gerade aufkommenden, also damals hieß es Natural Language Processing, ne? Da sprach man noch nicht von AI, also das war eben die Möglichkeit, die Computer plötzlich hatten, eben Sprache zu analysieren, Sprache zu verstehen. Also ich habe hier ganz große Anführungszeichen, weil die das ja nicht verstehen, aber eben analysieren können. Und dann eben auch in der Folge eben Sprache zu erzeugen. Damit meine ich jetzt nicht nur Stimme, sondern wirklich also sprachliche Ausdrücke, Texte zu erzeugen. Das war ja der Beginn sozusagen dieser ganzen Entwicklung. Ja? Und da habe ich mich an der Hochschule intensiv mit beschäftigt, weil mein Fachgebiet, mein Lehr- und Forschungsgebiet ist eben Interaction und Service Design, also eben die Frage, wie interagieren Menschen mit Maschinen, ja, so. Und wenn eben Maschinen natürliche Sprache verstehen können, interpretieren können und auf der anderen Seite eben auch natürlich sprachliche Ausdrücke erzeugen können, dann war klar, dass das natürlich eine Veränderung bedeutet, wie wir Menschen mit Maschinen interagieren können. Eben nicht mehr nur das grafische Benutzeroberfläche, die wir ja heute immer noch haben, ne, so, sondern dass eben auch man mit Maschinen vielleicht sprechen kann, dass die mit einem sprechen können, dass man auch was reinschreiben kann. Muss ja nicht immer nur gesprochene Sprache sein, sondern reinschreiben kann und so weiter. So. Und das war eigentlich so der Beginn gewissermaßen meiner Beschäftigung mit AI. Und das ist das Schöne, wenn man neugierig ist und sehr früh dran ist, dann ist man eigentlich, wenn die Entwicklung dann anläuft, dann hat man eine gute Grundlage und die Lernkurve ist relativ steil. Ne? So, und so kam das eben, dass ich dann mich eben auch mehr und mehr mit diesen Fragen beschäftigt habe, die dann aufkamen, was eben Bilder bedeutet, wie Bilder verarbeitet werden können, dass eben Maschinen auch Bilder interpretieren können, verstehen können in Anführungszeichen und dann basierend darauf eben auch Bilder erzeugen können. Ne? So, ja, da war ich recht früh, da haben wir an der Hochschule eben die Frage versucht zu beleuchten, ja, was bedeutet das denn jetzt eigentlich für Kreativarbeit? Ne? So, wenn Maschinen Texte erstellen können, wenn Maschinen Bilder erzeugen können, dann das sind ja wesentliche Aspekte dessen, was unsere Kreativarbeiten heutzutage ausmachen. Diese Frage haben wir beleuchtet und daraus ist dann entstanden eben das, was heute Kockenberg heißt.
Ja, ne? Also du hattest dann wahrscheinlich Studenten mit Abschlussarbeiten, so kann man sich das gut vorstellen.
Genau, dann baut das so auf. Ja, genau, da waren ein paar Bachelor, dann waren 2-3 Masterstudenten, die da intensiv sich mit mir auch über eine Reihe von Jahren beschäftigt haben und die sind eben auch ins Unternehmen dann mitgekommen.
Ja, und weil du unternehmerisch nun mal ambitioniert bist, war dann klar, dass dann auch irgendwie daraus was werden kann, ne?
Ja, das hat sich dann gezeigt, dass wir eben ziemlich früh dran waren, dass da ein Markt entstehen würde. Der war damals ja noch nicht da. Ich bin Gewohnheitsunternehmer. Dann, wenn ich so eine Opportunity sehe, dann kann ich da nicht an mich halten und versuche das einfach umzusetzen. Nicht alles von dem wird dann zu einem Riesenerfolg, aber das ist, finde ich, normal, Teil des unternehmerischen Lebens, dass man eben Dinge ausprobiert und genau.
Und wenn du sagst umsetzen, wie hast du das konkret gemacht? Also es fehlen ja dann meistens auch Menschen, die das mit unterstützen, mitmachen. Ne? Das ist ja so, dass du dann auf die Suche gehst oder zufällig auch schon jemanden direkt da hast, der das dann mitmacht.
Ja, also das Initialteam kam wirklich aus der Hochschule. Das waren 2 Masterstudenten. Und wir haben dann muss man ja ganz normal die Formalien machen, muss halt eine Gesellschaft gründen und so weiter, ne, ist klar.
Aber waren die Studenten dann Mitgründer?
Ja, die waren dann Mitgründer, okay. Genau. Und dann haben wir noch, weil das waren beides zwar tech-affine, aber jetzt nicht Coder im eigentlichen Sinne, ne? So, dann haben wir noch ein CTO gesucht, lustigerweise wirklich auf LinkedIn gefunden, ne? Und so haben wir das System dann aufgebaut.
Okay, und zufällig auch bei euch in der Region rund um Hamburg oder?
Wir hatten noch nie ein Büro. Wir sind eine voll virtuelle Organisation.
Ja.
Es gibt Menschen, die im Hamburger Raum arbeiten, aber beispielsweise ein Teil unseres Tech-Teams ist in Indien. Und unser CTO beispielsweise, der sitzt in Berlin. Und jetzt habe ich einen CMO seit einigen Monaten noch im Team, der sitzt auch in Berlin. Mhm. Also wir sind wirklich eine virtuelle Organisation und das funktioniert, muss ich sagen, wirklich sehr, sehr gut. Das ist ja eine der wenigen positiven Ergebnisse der Covid-Zeit, dass wir eben alle gelernt haben, dass man eben nicht mehr ständig durch die Weltgeschichte reisen muss, dass man nicht zwingend in einem Büro physisch beieinander sitzen muss und trotzdem gute Teamarbeit schaffen kann. Wenn die Frage jetzt ist, ja, geht das ohne jeglichen menschlichen direkten Face-to-Face-Kontakt? Wahrscheinlich nicht. Ne? Mhm. So, aber es ist eben nicht mehr notwendig, dass man immer an einem Ort sitzen muss und auch nicht mehr zwingend immer so in der gleichen Zeitzone sitzen muss. Das sind schon Dinge, die ich sehr, sehr als positiv wahrnehme. Ne?
Mhm. Wie viele Menschen bauen aktuell an Cockney-Werk im weitesten Sinne?
Das Team ist 8, sind 8 Personen insgesamt.
Ja. Ne? Okay, inklusive auch derjenigen in Indien.
Genau.
Okay.
Genau. Mhm, also okay. Ein kleines Team. Ne?
Ja. Ist ja noch sehr jung.
Wir sind sehr jung eben, und das ist ja auch ein bisschen natürlich eine Folge eben von den Möglichkeiten, die man heute eben auch natürlich durch Tools hat. Ne? Ja. Also AI-Tools können ja auch so etwas wie eine Unternehmensgründung und Entwicklung natürlich wahnsinnig unterstützen, Man hat auf diese Weise ja eine Produktivität teilweise, die wirklich, wirklich atemberaubend ist. Ne? Mhm. Ich sage immer scherzhaft, beim jüngsten Gericht wird rauskommen, wie viel ich eigentlich schon mit AI mache, ohne dass ich das immer transparent mache. Bis dahin nutze ich es aber einfach. Ja? Mhm. Und ich glaube, wie gesagt, das ist jetzt auch noch nicht das Ende der Fahnenstange, sondern das wird noch weitergehen, diese Art der unterstützenden Möglichkeiten von AI-Tools.
Ne? Ja, also die gesamte Entwicklung auch bei euch, das Coding wird natürlich schon durch KI hart verbessert, verschnellert, vor allem effizienter gestaltet, ganz normal.
Ja, wobei man also da schon sagen muss, also diese ganze Hype um das Vibe-Coding, ne, was man ja heute, wie man das ja heute bezeichnet, also ich verstehe den und es ist auch tatsächlich so, dass natürlich in bestimmten Arbeitsbereichen des Codens und des Entwickelns das natürlich schon einen wahnsinnigen Fortschritt bedeutet. Aber was, glaube ich, ein bisschen überschätzt wird oder anders gesagt unterschätzt wird, also das Entwickeln einer Applikation ist ja nur zu einem kleinen Teil, wirklich einem kleinen Teil, das Erstellen von neuem Code. Zu einem übergroßen Teil ist es ja eigentlich das Einbinden in bestimmte Umfelder, in das Anbinden von bestimmten APIs, dies, das und so weiter. Also diese integrative Arbeit. Ne? Mhm. So, und die wird von Vibe-Coding-Tools eben nicht unterstützt. Oder, wenn man das genau sagt, wird sie unterstützt, aber nur, wenn man sich eben in einem der großen Hyperscaler-Umfelder bewegt. Wenn ich natürlich alles in der Microsoft-Welt mache oder alles in der Google-Welt mache, dann sind die entsprechenden Tools, die da zur Verfügung stehen, natürlich schon imstande, das alles irgendwie zu integrieren. Aber wenn ich eben eine heterogene Architektur haben möchte oder haben muss, dann ist da leider Vibe-Coding ziemlich an seinen Grenzen. Ne? Was aber natürlich ganz toll ist, ist, dass man natürlich sehr schnell prototypisch arbeiten kann und auf diese Weise, das ist ja sehr wichtig, wenn man Interfacings macht, dann vieles kann man sich einfach nicht im Trockenschwimmen ausdenken. Das muss man ausprobieren und muss das Gefühl bekommen, wie ist die Haptik von etwas. Also die digitale Haptik von etwas. Und da ist natürlich Vibe-Coding ganz toll, weil man eben sehr, sehr schnell und sehr unaufwendig mal Prototypen machen kann. Die kann man vielleicht so dann anschließend nicht eins zu eins in die Produktivität überführen. Aber das ist trotzdem nicht schlimm, weil man eben in dieser Iteration natürlich auch schon eine Menge Erkenntnisgewinn hat. Ne?
Mhm. Okay, verstehe. Und dann gibt es noch den Schritt Richtung so Autocomplete-like-Coding. Ja. So, das nutzen bestimmt eure Leute auch 100%. Ne? Genau. Macht ja Sinn. Also warum soll man das nicht nutzen?
Na klar, genau.
Ganz klar. Okay, verstanden. Und du meinst schon integrieren, das ist auch ein ganz wichtiges Motto bei euch insgesamt, weil ihr habt die Möglichkeit oder man als User bei euch verschiedene Modelle anzuzapfen, ob das jetzt Flux ist zum Beispiel von Black Forest Labs oder andere. Die kann man also anzapfen und mit diesen Modellen Bilder mit KI generieren. Man ist also gewissermaßen modellagnostisch. Ne? Das ist so schön.
Genau, also wir haben, also wir sind ja von Anfang an eigentlich so gestartet, dass wir gesagt haben, wir glauben, dass diese AI-Welt eine Open-Source-Welt ist. Ne? Und eben Flux als Beispiel, Stable Diffusion, aber eben auch andere Tools, die sind eben in weiten Teilen Open-Source. Ne? Mhm. Und jetzt dieses Open-Source, das hat natürlich ganz, ganz große Vorteile, also eben Modelle sind ja nie neutral, sondern die haben ja immer bestimmte Stärken, bestimmte Schwächen, haben immer auch ästhetische und andere Eigenarten, Biases nennt man das, ne? Aber ich will es positiv formulieren, Eigenarten, ne? So im Grunde genommen wie ein Pinsel ja auch eine Eigenart hat, ne? Und nicht, ich kann nicht jedes Bild mit jedem Pinsel malen, so, und so sind eben Modelle auch wie Pinsel im Grunde genommen, so ist unser mentales Modell, ne? So. Mhm. Und jetzt der Nachteil von Open Source ist aber natürlich, dass es leider ein bisschen kompliziert ist, das zu installieren, das zu betreiben und so weiter, und das ist im Grunde genommen das, was man bei uns unter anderem eben bekommt. Ne? Also wir haben eben eine Hosting-Infrastruktur, auf der wir eben eine ganze Anzahl von Open-Source-Modellen zur Verfügung stellen. Also die hosten wir da. Dann ist es ja regelmäßig so, dass es ja Pipelines sind. Also das heißt, man wirft ja nicht nur einfach irgendwas in ein Modell rein und kommt gleich das Passende raus, sondern häufig will man es dann noch irgendwie, man möchte vielleicht den Prompt irgendwie bearbeitet haben, dass der noch optimiert wird. Ne? Das machen wir für dich. Also du kannst einen Prompt reinschreiben, dann haben wir so ein Prompt-Enhancing. Da wird der Prompt also verbessert, wir ergänzen Dinge, die da vielleicht hingehören. Machen wir ganz transparent, sodass du als Nutzer eben sehen kannst, ist es nun wirklich das, was ich haben möchte oder nicht? Ne? Du schreibst da rein, ich möchte ein Porträt von einem Mann haben. Ja, soll das jetzt ein symmetrisches Gesicht sein oder nicht? Ne? So, das sind so Fragen, die wir als Transparenz dir als Nutzer lassen, weil wir sagen, professionelle Nutzer wollen diese Entscheidungen selber treffen, die müssen die selber treffen können. So, und diese Pipelines, also wo jetzt eben du schreibst einen Prompt rein, wir optimieren den, dann geben wir das an eines dieser Open-Source-Modelle, dann kommt es raus, dann machen wir vielleicht ein Upscale oder, verstehst du, das sind immer viel mehr Schritte, als der normale Mensch das eigentlich glaubt. Und dieses ganze Pipelining, das bauen wir eigentlich auf, sodass du als Nutzer relativ einfachen Interface hast, mithilfe dessen du dann eben Bilder erzeugen oder eben auch Bilder verändern kannst.
Verändern, genau, weil ich kann ja auch Bilder selber hochladen als Referenz und das ist sowieso die Stärke, ist mir aufgefallen. Kontrolle, Möglichkeiten auch Bilder zu bearbeiten, Postproduktion, da können wir gleich nochmal auch im Detail drauf eingehen. In-Painting nennt man das, meine ich, ne? Oder Out-Painting, also dass man mit dem noch was macht. Man kann aber auch es sich leichter machen und eben nicht die ganzen Möglichkeiten bei euch in dem Tool nutzen. Aber wenn man möchte, kann man da echt tief reingehen. Also ein Seed setzen, wie stark kann man reproduzieren, das, was man schon gemacht hat. Also es sind extrem viele Rädchen, die man drehen könnte, aber nicht muss. Also man kann auch ohne jetzt da diese ganze Kontrollmöglichkeit zu nutzen, schon gute Ergebnisse erzielen, aber man kann, und das ist das Schöne, sehr, sehr tief einsteigen bei euch.
Genau, das hast du prima verstanden, also haben wir alles richtig gemacht, glaube ich. Genau so ist es. Also die Ausgangsüberlegung ist folgende. Wenn es immer einfacher wird, Bilder zu erzeugen für im Grunde genommen jedermann, ne? So, dann werden wir ja eine immer weiter anwachsende Flut an Bildern in unserer Umgebung sehen. Das können wir ja jetzt schon, geht durch dein LinkedIn-Feed, da wirst du sehen, plötzlich illustrieren Menschen ihre Posts in einer Art und Weise, wie das noch vor einem Jahr, als wir uns zuletzt hier trafen, nicht denkbar gewesen wäre. Ne? Das heißt also, jeder Mensch, sei er jetzt professionell ausgebildet in dieser Hinsicht oder eben auch nicht, kann jetzt Bilder erzeugen. Und jetzt ist es ja so, also die Qualität des Bildes, der Idee, die Einzigartigkeit einer Ästhetik, die darin ist, ja, die zieht ja unsere Aufmerksamkeit an. Und wenn jetzt alle mit Einfach-Tools arbeiten, alle mit dem gleichen Tool arbeiten, alle mit Midjourney arbeiten, dann sieht halt alles nach Midjourney aus. Das kann man ja 100 Meter gegen den Wind schon sehen. Und dann funktioniert das eben in der Aufmerksamkeitsökonomie nicht mehr in dem Maße, wie das funktionieren muss. Das heißt, wir sprechen deswegen die Profis an, die sich eben auch zutrauen, dann solche Entscheidungen zu treffen, die sagen, okay, ich weiß, dass ich etwas anders machen muss, deswegen suche ich mir auch ein Modell aus, ich baue mir eine Pipeline auf, die eben einzigartig ist, ne? So, und wo dann das Ergebnis zwar immer noch ein Bild ist, aber es ist eben so ein bisschen anders, hat diese Eigenart, hat dieses Edginess, die eben notwendig ist im Kampf um Aufmerksamkeit. Und das kann man eben tun. Aber dann ist es natürlich gleichzeitig so, Leute fühlen sich dann auch überfordert, ne? So, also typisch, ne? Ich mache dir Photoshop auf und sag, jetzt mach mal was, dann sagst du, oh meine Güte, das sind echt zu viele Möglichkeiten hier. Und das ist ja auch ein bisschen das Versprechen von AI, dass es eben komplexe Dinge einfach machen kann. Und deswegen versuchen wir eben so einen Funnel eigentlich aufzubauen, also zu sagen, wenn du etwas ganz einfach machen möchtest, dann kannst du das tun.
Ja.
Wir unterstützen dich darin, indem wir beispielsweise deinen Prompt optimieren und so weiter. Wenn du dann aber sagst, nee, aber diese Art der Optimierung, der algorithmischen Optimierung möchte ich jetzt nicht wahrnehmen, dann hast du eben die Möglichkeit auch auszubrechen und selber Entscheidungen zu treffen. Und das ist eigentlich das, was wir anbieten.
Das gelingt euch gut. Also man hat wirklich diese maximale Freiheit, man kann ganz tief einsteigen, ganz viele Parameter tunen und so weiter, wo man teilweise auch gar nicht weiß, was sind das für Parameter, wenn man jetzt Laie ist, also was bedeutet das jetzt, was ich da machen kann. Man kann sich natürlich durch Tutorials klicken und so weiter, aber das Schöne ist, muss man nicht. Man kann auch einfach sagen, hier Prompt generieren wir ein Bild, man kann mal ein paar andere Modelle ausprobieren und damit das gleiche Bild generieren oder man kann auch mit einem Schwung direkt sich 10 Bilder generieren lassen und dann mit einem weiterarbeiten.
Genau.
Also es ist sehr einfach, aber wenn man möchte, als Profi, kann man auch etliche Parameter drehen, ein bisschen tunen, also ganz viele Dinge vorgeben. Kontrolle ist ein Thema.
Kontrolle ist das der entscheidende Begriff hier.
Und Freiheit wollte ich auch noch mal ganz kurz drauf abheben, weil es ja sehr schnell ist bei anderen Tools, dass es dann kommt, nicht erlaubt. Wollen wir nicht, darf man nicht, aus welchen Gründen. Und mir scheint, dass das bei euch so ist, dass man fast alles machen darf, kann.
Ja, das ist richtig. Also wir glauben, dass das Ganze, was sich ja immer so Content Moderation nennt, ne? Ja. Also in Wahrheit ist es eine Art von Zäsur.
Ja. Ja,
wir glauben, dass sich das mit Kreativarbeit nicht verträgt. Ne?
Ja.
Also im Zweifel muss ich eben auch imstande sein, etwas Hässliches, etwas Abstoßendes, etwas vielleicht auch Problematisches erzeugen zu können.
Ja.
Jetzt kann man sagen, ja gut, aber wenn man jetzt Gewaltbilder erzeugt und die dann verbreitet, ja genau, also das Erzeugen eines Gewaltbildes halte ich für problemlos. Das ist künstlerische Freiheit in meinen Augen. Solange das in deiner Schublade bleibt, ist das dein Ding. Ja? So, natürlich, wenn du das jetzt in einem nicht angemessenen Kontext veröffentlichst, ja, dann ist die Veröffentlichung das Problem. Ne?
Ja.
Und das, glauben wir, ist auch vielleicht so etwas Europäisches. Ne? Also, dass wir sagen, ja, wir sind eine europäische Alternative zu den ansonsten eigentlich praktisch ausschließlich aus USA kommenden Alternativangeboten. Ja, so. Und diese Art der gedanklichen Freiheit, die, glaube ich, ist eben etwas, was wir auch in Europa kultiviert haben in der vergangenen Jahrhunderten und weiterhin kultivieren sollten. Und einer der Gründe, warum wir glauben, dass eben europäische Alternativen notwendig sind.
Ne? Ja, so, und es sind kaum Grenzen gesetzt der künstlerischen Freiheit, genau, wenn man sich in eurem Tool bewegt.
Genau. Also wie gesagt, vielleicht will man auch was Hässliches machen. Ne?
Ja.
Also so, weil das vielleicht für die kommunikative Aufgabe das Richtige ist. So,
ja.
Und dann soll man das tun können. Da soll jetzt nicht irgendwie so ein automatischer Zuckergussfilter irgendwie drüber sein, den du gar nicht wegkriegst sozusagen. Und das ist das Problem, was wir eben beispielsweise bei Angeboten wie Midjourney oder sowas häufig haben.
Sehr, ne, schnell kommt das, ja, wenn,
genau,
man sich mal ausprobiert. Ja.
Genau.
Absolut. Und gehostet weitestgehend in Deutschland.
Richtig, also das ist ein anderer Aspekt, der uns sehr wichtig ist. Wir sind möglichst compliant, einerseits mit dem EU-AI-Act. Also da haben wir eigentlich gar nicht so, wie soll ich sagen, gar nicht so die Aufgabe. Wir hosten das in Deutschland und so weiter. Das wäre eher eine GDPR-Frage dann vielleicht, aber jetzt erstmal EU-AI-Act. Wir unterstützen unsere Nutzer darin, eben EU-AI-Act compliant zu sein. Und die vielleicht wichtigste Frage in diesem Zusammenhang ist, dass ich nach dem EU-AI-Act gehalten bin, eben zu dokumentieren, welche AI-Tools ich in welcher Art und Weise anwende oder angewendet habe. Und genau das tun wir. Jedes Asset, was du bei uns erzeugst, also jedes Bild, was du bei uns erzeugst, hat einen sogenannten Creative Record. Den kannst du runterladen. Das ist dann ein PDF, in dem wirklich jede einzelne Einstellung, die du vorgenommen hast, jeder Prompt, den du gemacht hast, wie war dein Originalprompt, wie war der von uns optimierte Prompt, welches Modell kam zum Einsatz, als wir den Prompt optimiert haben, wenn du ein Bild als Referenz hochgeladen hast, dann welches Bild hast du als Referenz hochgeladen? All das ist dokumentiert in einem PDF. Das kann 10, 15 Seiten lang sein und dann hast du dieser Dokumentationspflicht, bist du gerecht geworden. Und gleichzeitig, das ist auch ein wichtiger Aspekt, kannst du damit eben auch belegen, dass du ein Copyright geschaffen hast, weil du eben nicht einfach nur die AI hast was machen lassen, sondern weil du als Mensch im Zusammenwirken mit verschiedenen AI-Tools, die du auch selber ausgewählt hast, welches das waren und so weiter. Dadurch hast du die sogenannte Schaffenshöhe, Schöpfungshöhe erreicht, die eben dazu notwendig ist, dass du eben ein Copyright hast. Und insofern unterstützen wir unsere Nutzer eben auch darin, eben ihre Copyrights durchsetzen zu können, im Zweifel eben auch vor Gericht in 3 Jahren nachweisen zu können, ich habe das geschaffen. Ja, ich habe es zwar mit AI-Hilfe getan, aber du kannst sehen, hier habe ich so viele Dinge irgendwie selber bestimmt eingebracht und so weiter in diese Arbeit, dass ich eben dieses Copyright habe.
Ach, das wusste ich noch nicht. Das ist ja sehr.
Ja, das ist, da sind wir wirklich ein bisschen stolz drauf oder wir glauben, dass es wirklich entscheidend und wichtig ist. Ne?
Mhm.
Und darin unterscheiden wir uns auch fundamental von allen anderen. Also sowas wirst du bei keinem der anderen Wettbewerber bekommen, wie du das bei uns bekommst. Ne?
Mhm.
So. Und dann war jetzt die Hosting-Frage, das betrifft ja auch ein bisschen so GDPR-Compliance, ne? Also gehen deine Daten irgendwo in irgendein Datencenter von irgendeiner Firma, wo du gar nicht weißt, wer das eigentlich ist, ja, oder dein Prompt, ne?
Ja,
So, und das ist eben bei uns nicht der Fall. Also bei uns ist es eben tatsächlich so, dass die überwiegende Mehrheit der bei uns auf der Plattform angebotenen Tools sind eben in Europa gehostet und folgen den Regeln der GDPR-Compliance, also auch, dass wir die die Daten voneinander trennen und so weiter, all das machen wir. Auch das halten wir für einen wichtigen Aspekt bei der Auswahl von Anbietern. Ja, so, ja. Und genau. Ja.
Und wenn das nicht so ist, kriegt man eine Warnung bei uns.
Dann bekommt man eine Warnung. Ne? Also es gibt ein paar Tools, wo das nicht so ist, ne, wo wir einfach nur APIs ansprechen und wo wir denken, das wäre trotzdem gut, wenn man das irgendwie nutzen könnte.
Ja.
Und dann kriegt man eine Warnung. Und genau, und das sagt dann so, Achtung, jetzt verlässt du genau diesen sicheren Rahmen. Ne? Ja. So, das musst du, da sollst du dir bewusst sein drüber. Kannst du ja dann sein lassen, wenn du es nicht möchtest. Oder eben, du gehst das bewusst ein. Ne?
Ja, genau, bewusst. Und das ist eben das Schöne an der Sache. Und so ein Beispiel, das ich mal genutzt habe, ist ein Bild zu machen, jetzt mit einer Tasse hochgehalten, künstlich generiert und dann mit InPainting einen Text auf die Taste drauf machen soll. Ja. Das kann man ja ganz leicht, dann kreist man die Taste ein und ein neuer Prompt sagt, was man machen will. Da soll jetzt AI draufstehen zum Beispiel. Zack, wartet man 30 Sekunden, hat man ein neues Bild. Hoffentlich der Rest unverändert. Ich habe auch mal Beispiele gehabt, wo dann irgendwie plötzlich, ich hatte eins, da ist dann an die Hand ist ein Ring dran gekommen. Ja, das wollte ich ja gar nicht.
Genau.
Aber sowas passiert dann auch mal. Das ist dann, aber auch das kann man ja wiederum vorgehen. Wie kreativ darf die KI sein? Das ist auch so ein Parameter ja bei euch in der Lösung. Ich kann sagen, bitte halte dich strikt an meinen Prompt oder ich erlaube dir auch ein bisschen künstlerische Freiheit. Ne? Und dann kommen solche Sachen wahrscheinlich mal rein. Aber das war so ein Beispiel jetzt konkret bei mir, wo ich InPainting genutzt habe. Und da gibt es wahrscheinlich wirklich unendlich Möglichkeiten. Ne?
Auf jeden Fall. Also InPainting hast du jetzt genannt. Damit da markiert man eben in einem bestehenden Bild, entweder eines, was man per AI schon generiert hat oder eben auch eins, was man hochgeladen hat, markiert man eben bestimmte Bildbereiche und dann kann man eben bestimmen, was genau in diesem Bildbereich passieren soll. Und richtig, im Idealfall verändert sich sonst nichts. Ne? So, jetzt dein Beispiel, die Hand an der Tasse, das ist halt relativ nah da dran. Ne? So, das heißt, dann ist manchmal das Abgrenzen nicht so ganz einfach. Ne? Und daneben gibt es jetzt ja auch seit, weiß ich nicht, 3 Monaten ungefähr, ja, gibt es ja auch diese Instruct-Modelle, ne? Also da gibt es ja Flux-Kontext und Quen und auch Nano-Banana haben wir auch auf der Plattform, ne? Und da kann man ja Bilder auch modifizieren, da muss man ja nichts mehr anmalen sozusagen oder anmarkieren, sondern man kann einfach durch das natürlichsprachige Prompten bestimmen, was da verändert werden
Macht
soll.
Macht die Taste jetzt so und so.
Macht die Taste so und so, genau. Oder verändert das in dieser und dieser Richtung. Ne? Genau. Es sind unterschiedliche Wege, die zu einem vergleichbaren Ziel führen. Das ist dann auch ein bisschen Geschmacksfrage oder eben auch im Einzelnen muss man dann entscheiden, ist das jetzt der bessere Weg so oder so. Ne?
Genau. Es gibt immer neue Modelle, das ist eine, aber auch immer neue Wrapper und Lösungen drumherum. Gibt es irgendwas, wo du sagst, oh, da werden wir vielleicht sogar disruptiert als Cogniwerk? Ist da irgendwas gerade was, oh, da kommt jetzt gerade was, das müssen wir auch nochmal anders integrieren, anders berücksichtigen. Du hast gerade Nano reingeworfen, dass das bei euch auch schon da ist. Also da ist ja so viel passiert, ne?
Ja. Na gut, also zum einen ist es eben so, wir verstehen uns ja wie so eine Art Künstlerbedarfsgeschäft, ne? So, und wenn jetzt eben auf der Welt plötzlich ein neuer Pinsel da ist, dann wollen wir den natürlich bei uns im Regal haben, ne? Wenn der relevant für unsere Zielgruppe ist. Da sind wir ein bisschen wie ein Warenhaus, ne? So, in dem man eben unterschiedliche Tools eben nutzen kann.
Wenn der Pinsel nicht Open Source ist, ist das ein Problem, ne?
Das ist ein Problem,
Sollte es einen Pinsel da draußen geben, der extrem gut ist und alle wollen den haben, der ist nicht Open Source, wäre das ein Problem, ne?
Es wäre ein Problem. Also beispielsweise jetzt, ich meine, Nano Banana ist nicht Open Source, ne? Das ist richtig, das wäre ein Problem, dann könnten wir, das tun wir ja auch, dann binden wir das eben ein als API und dann müssen wir dir aber eben sagen, das ist dann eben nicht mehr, entspricht eben nicht mehr der GDPR-Compliance, wie wir sie eigentlich sonst versprechen dir, ne? Aber da wollen, das sind wir auch, also wie gesagt, das wollen wir auch dem Nutzer überlassen, ob er dann diesen Schritt gehen will oder nicht, ne? Eine andere wichtige Frage, die jetzt eben immer stärker aufkommt, ist die Frage, selber Modelle zu trainieren. Das kann man bei uns eben auch. Bei uns kann man im Browser eben selber ein Custom-Modell trainieren. Du, sagen wir mal, du möchtest jetzt dieses Mikro hier irgendwie ganz genau abbilden können. Das kann ein Modell von der Stange nicht. Ne? Das hat zwar eine abstrakte Vorstellung davon, was ein Mikro ist und wie das irgendwie ungefähr da ist, aber jetzt genau dieses Mikro kennt dieses Modell nicht. Ne? So, oder kennen die Modelle von der Stange nicht. Und jetzt kann ich eben, indem ich so ungefähr 10, vielleicht mal auch 20 Bilder von diesem Mikro anfertige aus unterschiedlichen Perspektiven und noch ein paar andere Dinge, die dabei zu bedenken sind. Und dann kann ich die eben hochladen und dann trainiere ich ein Modell, was eben imstande ist, genau dieses Mikro auch in der Perspektive und so weiter genauso darzustellen.
Sieht doch nicht ausprobiert.
Und das kann ich dann, dieses Modell kann ich kombinieren mit einem der Modelle von der Stange. Das heißt, dann kann ich eben praktisch einem Modell von der Stange zusätzliche Fähigkeiten geben. Ne? Mhm. So. Und das ist gerade jetzt also im Produktbereich, ist das natürlich ein Thema, was immer wichtiger wird, weil immer mehr Unternehmen natürlich jetzt nicht nur einfach irgendwelche generischen Bilder haben wollen, sondern eben konkret ihre Produkte da drin sehen wollen. Und das kann man dann unter anderem eben über diese feintunten Modelle, diese Custom-Modelle machen. Kannst du bei uns auf der Plattform machen und kannst aber auch eines, wenn du das irgendwo anders gemacht hast, mitbringen. Dann kannst du dein eigenes Modell mitbringen und das kombinieren und in der gleichen Umgebung nutzen, wie du es eben bei Cogniwerk gewohnt bist. Cool. Und in ähnlicher Art und Weise ist es eben so, dass wir jetzt mehr und mehr Unternehmen sehen, die eben ganz bestimmte Pipelines, nennt man das, benötigen. Also wir haben jetzt gerade einen Kunden, der hat so Produkteinsatz Dinge, da sind Handwerker, die seine Produkte nutzen, will jetzt den Namen nicht nennen, aber die Produkte eben im einsetzen und dann haben sie diese Bilder und jetzt möchten sie die aber, weil die international arbeiten, eben auch mit asiatischen Handwerkern und mit, anderen Ethnien sozusagen haben. Ne? Und davon haben die eben Dutzende, Hunderte irgendwie im Verlauf eines Monats und dann können wir ihnen jetzt eine Pipeline bauen, womit genau das stattfindet und diese Pipeline sehen dann auch nur diese Nutzer. Also wir haben dann Custom Modelle und Custom Access sozusagen, ja. Mhm. Und auf diese Weise wird dann Cogniwerk zu einem mehr und mehr eben auch integrierten B2B-Tool. Mhm. Ja, und genau.
Okay, und um das auf die Straße zu bringen, habt ihr auch ein Funding reingeholt und Key Hires, ne? Ist das nicht jetzt gerade
ja, also
ein
Status haben, bei euch? Kannst genau, also wir haben mittlerweile jetzt wirklich ein sehr gutes Team, muss man wirklich sagen. Wir haben uns auch Menschen verlassen, aber das ist eben so. Aber jetzt haben wir wirklich mittlerweile ein sehr gutes Team. Und beim Funding, also ehrlich gesagt, ja, wir haben ein bisschen Funding, aber wir könnten noch viel mehr Funding haben. Und das ist auch wirklich ein bisschen, sagen wir mal, das Problem, was wir hier in Europa haben. Also wir bauen etwas zu einem Bruchteil der Kosten, die amerikanische Unternehmen haben. Also verstehst du, unsere Wettbewerber, die haben Finanzierungsrunden von, weiß ich nicht, 20, 30, 40 Millionen irgendwie gemacht und haben im Grunde genommen ein Produkt, was nicht besser ist als unser Produkt. Ja. So, wir sind da wirklich ein Bruchteil davon. Und das ist natürlich schon ein bisschen nervig, muss man ehrlicherweise sagen, weil sich leider diese Schere ja immer weiter auseinanderentwickelt und wir auf diese Weise eben Gefahr laufen, jetzt nicht nur wir als Unternehmen, sondern wir eben als europäische Gesellschaft, dass wir eben leider den Anschluss verlieren und die Amerikaner uns die ganze Wurst vom Brot
essen. Und China nicht?
China auch, aber bei China ist es eben ein bisschen anders. Da ist es ja nicht das Übermaß an Funding, sondern da ist es eine bestimmte Innovationskraft, die China, die Chinesen zu eigen ist. Ne? Und eben auch notmachterfinderisch. Ne? Diese Weise, wie amerikanische Technologie teilweise eben nicht nach China ausgeführt werden darf, führt eben nicht dazu, dass die Chinesen irgendwie aufgeben, sondern das führt dazu, dass sie halt ihr eigenes Ding machen. Ne? Also man wollte Huawei treffen und hat Huawei oder Google nicht mehr erlaubt, dass Android irgendwie da benutzt werden darf. Jetzt haben sie ihr eigenes Betriebssystem gemacht und es ist um Lichtjahre besser als Android. Ne?
Ja, Nvidia-Chips, daran denkst du wahrscheinlich gerade.
Und jetzt bei den Chips, ne? Das ist eben auch so. Also die Vorstellung, dass wir den Wettbewerber China auf diese Art und Weise versuchen können, irgendwie abzuhalten davon, das ist wirklich total verrückt und naiv. Ne? Das genaue Gegenteil tritt ein. Genau. Und in China ist es eben so, da werden ganz tolle Modelle erstellt. Ne? Also Quen beispielsweise ist ein chinesisches Modell. Die besten Videomodelle kommen aus China. Warum ist das so? Ja, zum einen, weil die eben sehr, sehr viel effizienter arbeiten müssen aufgrund dieser Ressourcenbeschränkungen, über die wir gerade schon gesprochen haben. Und dann natürlich auch, weil dort eben auch Trainingsdaten vorhanden sind, die wir hier nicht so haben. Also Douyin, diese große TikTok-Videoplattform in China, die kann eben deswegen ein geiles Modell trainieren, weil sie eben diese ganzen Videos haben, die die Nutzer hochgeladen haben. Ja. Ne? So, bei Google ist es so, ja, die haben natürlich eigentlich YouTube, aber YouTube ist ja eigentlich ein davon getrenntes Unternehmen. Ja. So, und ob die Terms of Use bei YouTube schon immer so waren, dass wenn du ein Video hochgeladen hast, dass du dann Google die Erlaubnis gegeben hast, dass sie darauf ein Modell trainieren dürfen oder so, das ist ein bisschen fragwürdig. Ne? Aber in China ist eben diese Kombination da. Ja, und das führt dazu, dass die eben wirklich, wirklich krasse Modelle bauen. Krasse Modelle bauen.
Ja, also ja. DeepSeek ist uns ja auch ein Begriff.
Genau, das war ja so dieser, Fall, das war ja dieses plötzliche Erwachen. Ne? Ja. So, genau. Richtig. Ja.
Das heißt also, Ressourceneinschränkung ist auch irgendwie ein Vorteil. Es bringt einfach einen anderen Drive rein.
Ja.
Du bist limitiert, musst also auch kreativ werden, musst anders an die Lösung kommen.
Genau.
Aber trotzdem, die Generalkritik bleibt, wir bräuchten eigentlich mehr Funding, um richtig was auf die Straße zu bringen.
Auf jeden Fall, das ist wirklich ein Problem. Also schau, ich bin jetzt ja wirklich seit 30 Jahren eigentlich in der Tech-Industrie. Ne? Also ich habe ja wirklich Anfang der 2000er Jahre, 90er Jahre, so ist es, habe ich ja angefangen mit Tech. Ne? Und schon damals war es so, dass es Venture Capital in Amerika gab, nicht in dem Ausmaß wie heute, aber es gab es. Und bei uns gab es das nicht. Ne? Also wenn du bei uns in Deutschland ein Unternehmen gründen wolltest, dann gingst du zur lokalen Sparkasse, da hast du noch nicht mal einen Keks gekriegt in der Besprechung. Die haben gesagt, was wollen Sie denn hier irgendwie? Und das hat sich nicht geändert, leider. Ne? Und da wird jetzt seit 20, 30 Jahren klagen wir uns darüber. Aber wie gesagt, die Schere geht immer weiter auseinander. Das ist das Grauenhafte da dran. Ne?
So, und das ist ein sehr schnelles Feld. Da müssen wir auf jeden Fall dranbleiben. Ne? Da helft ihr mit?
Ja, das ist ja überlebensnotwendig. Ja. Also verstehst du, dass wir reden ja, AI ist ja natürlich ein Tool, das ist klar. Aber es ist natürlich auch gleichzeitig, bringt es ja etwas Eigenes mit. Also das sind ja, die AI beinhaltet ja das ganze menschliche Wissen, die gesamte menschliche Kultur, all das. Ne? So. Und wenn diese Modelle ausschließlich mit einer Perspektive, nämlich der amerikanischen Perspektive, erzeugt werden, dann ist das im Grunde genommen ein bisschen so, verstehst du, als würden wir die Vielfalt des Essens aufgeben und nur noch McDonald's essen. Also man kann ja McDonald's auch mal essen, das ist ja jetzt nicht, da spricht ja nichts dagegen, ne? Aber nur noch, das ist ja eigentlich falsch. Ne? So. Mhm. Und gerade wir in Europa, wir leben doch davon, dass wir eben diese vielgestaltigen Kulturen haben, vielgestaltiges Essen haben, vielgestaltige Geschmäcker haben und so weiter. Das ist doch unser Vorteil in der Welt. Und wenn wir da nicht aufpassen, dann werden wir das jetzt verlieren. Ne?
Mhm. Ist fast schon ein schönes Abschlusswort, aber ich wollte eigentlich noch ein bisschen sagen, was so die Next Steps sind, Milestones sind mit Cogniverk. Also ich habe auch gesehen, eine Führungskraft eingestellt. Ist das quasi die Geschäftsführung, die du ihr installiert habt? Oder
ja, genau. Kannst du das genau. So, ja, nee, wir haben jetzt einen ganz tollen Menschen, Chris Goderich, der hat Erfahrung im SaaS, in der SaaS-Vermarktung und hat schon bei unterschiedlichen SaaS-Unternehmen gearbeitet. Der ist jetzt ein paar Monaten bei uns und mit dem zusammen fühle ich mich sehr wohl. Ne? Mhm. So, der hilft jetzt eben auch, das Produkt zu kommerzialisieren, was ja zu Recht gesagt. Vor einem Jahr waren wir im Grunde genommen noch eine Forschungsthematik, das sind wir jetzt nicht mehr. Bei uns kann man jetzt ganz normal Abos abschließen und wir vermarkten das jetzt richtig. Das ist eine große Aufgabe von Chris. Und wir haben auch einen ganz tollen neuen Creative Technologist ins Team dazu bekommen, der eben auch aus USA kam, hier in Deutschland sein möchte, aus bestimmten privaten Erwägungen. Und auf diese Weise haben wir das geschafft, ihn ins Team zu holen. Und ich sagte schon, ich glaube, unser Team ist wirklich sehr, sehr gereift in den letzten Monaten. Ne? Mhm. Und eben, was sind unsere nächsten Schritte? Unsere nächsten Schritte sind eben mehr und mehr in diese Business-to-Business-Integration hineinzugehen, ja, dass eben Unternehmen, dass wir beispielsweise, wir haben einen sehr schönen Case jetzt gerade, da hat eine Werbeagentur mal aufgehört zu jammern und darüber zu wehklagen, wie schlimm das jetzt irgendwie mit der AI-Zukunft sein wird, sondern die haben ein eigenes Modell trainiert für einen Kunden und haben das jetzt dem Kunden zur Verfügung gestellt und der Kunde nutzt das jetzt über Cogniverk, also der nutzt das Cogniverk-Interface und das Modell, das die Agentur trainiert hat und bearbeitet hat, das haben die an den Kunden sozusagen lizenziert. Also man sieht, da entstehen auch neue Geschäftsmodelle, ja, und diese nicht unberechtigte Sorge von Agenturen, dass eben die Welt nicht mehr so weitergeht, wie sie bislang vielleicht war. Die bedeutet aber nicht, dass das Leben zu Ende ist der Agenturen, sondern es bedeutet eben, dass das Leben sich verändern muss, dass eben Agenturen mehr Tools sozusagen zur Verfügung stellen, mithilfe derer dann die Kunden die Arbeit vielleicht teilweise selber machen. Ja, und Cogniwerk ist da wie so eine Art Drehscheibe oder wie so eine Plattform, auf der eben diese Tools entstehen können, gehostet werden können und durch die Unternehmen genutzt werden können. Und das ist etwas, wo wir immer stärker hineingehen wollen.
Mhm. Aber nicht Richtung Videos erstmal, ne?
Videos halten wir weiterhin noch für ein bisschen zu früh. Mhm. Also natürlich ist das, was teilweise jetzt dazu, was man da erzeugen kann mit den Videomodellen, ist natürlich schon beeindruckend. Das ist absolut richtig. Ne? Also wenn man sich mal so ein Tool wie Runway ML anschaut beispielsweise, das ist schon wirklich sehr beeindruckend. Aber wir haben halt weiterhin noch das Problem, dass eben diese Videos leider sich nur sehr schwer kontrollieren lassen. Also das, was dann an Output da rauskommt, muss ja im professionellen Kontext nicht nur einfach irgendwie geil sein, sondern das muss ja ganz spezifischen Fragestellungen, Anforderungen genügen. Ja, so. Und das ist im Moment aus unserer Sicht noch nicht der Fall. Das wird auf jeden Fall kommen. Das ist vollkommen klar. Ja. Die Entwicklung, die sich da anbahnt, die ist wirklich atemberaubend. Aber sie ist noch nicht da, in dem Maße. Und sobald das da ist, haben wir überhaupt kein Problem in der gleichen Art und Weise, wie wir das bislang auch tun, zu sagen, hier ist ein neuer Pinsel, der macht jetzt nicht ein Standbild, sondern der macht jetzt ein Bewegtbild, und das in unser System auch Interface zu integrieren, kein Problem. Also okay. Ich gehe mal auch davon aus, das ist eine Frage von wenigen Monaten.
Ja, ja, weil Sora 2 kam jetzt raus, kann man noch nicht so leicht ausprobieren, aber da ist das Thema, was du gerade reinwirfst, wohl ein ganz wichtiger Faktor, Kontrolle, Möglichkeiten.
Richtig. Ne? Ja. Bio, das Google-Modell ist auch in dieser Hinsicht sehr gut, ne? Muss man schon sagen. Genau, aber die sind eben auch, das muss man eben auch dann immer noch mal dazu sagen, die sind im Moment nicht Open Source. Ne? Mhm. So, und sie sind eben auch nicht GDPR-compliant. Und man kann jetzt sagen, ja Gott, jetzt sei nicht irgendwie so päpstlich hier, ne, so, aber schau mal, eine Werbeagentur bekommt ja häufig von ihren Kunden Aufgaben, beispielsweise ein neues Produkt zu vermarkten, was es noch gar nicht gibt. Und natürlich willst du doch da eine Vertraulichkeit haben. Du willst doch nicht haben, dass diese Daten irgendwo über den Atlantik gehen und bei irgendjemandem, also ich meine, das Unternehmen OpenAI ist jetzt nicht gerade dafür bekannt, dass sie sehr sorgfältig mit dieser Art von Fragen umgehen. Ja, also die Governance dort ließe sich wahrscheinlich deutlich verbessern. So, das willst du ja da nicht haben. Also das heißt, du möchtest ja schon, hast die Notwendigkeit, dass du diese Vertraulichkeit für deinen Kunden irgendwie gewährleistest, und dann musst du eben auch entsprechende Tools auswählen, die das dann auch gewährleisten. Ne? Mhm. So ein bisschen Spaßbremse, verstehe ich, aber letztlich die Spaßbremse kann auch ein Vorteil sein für uns, oder es sollte ja ein Vorteil sein, und genau, so verstehen wir das. Ne? Also deswegen, Video ist im Moment, du kannst Videos erzeugen, ne? Also du kannst ja ein Bild, du kannst so eine kleine Animation da draus machen, das geht schon, aber jetzt so im Sinne, das ist wirklich ein Video-Tool ist, so wie beispielsweise Runway ML das irgendwie sein möchte, das sind wir im Moment noch nicht.
Noch
das
nicht, wird aber der Fall sein.
Genau. Also das ist ja genau. Und das Gleiche ist ja auch das ganze Thema 3D. Also im Moment sind ja alle Dinge, die wir im generativen AI-Umfeld haben, sind ja zweidimensionale Objekte. Das heißt, die AI weiß gar nicht, was die dritte Dimension da ist. Ne? So, und da entstehen jetzt ja auch gerade eine ganze Reihe von Modellen, bei denen eben dieses 3D-Thema enthalten ist, die AI wirklich in 3D arbeitet, und das halten wir auch für eine sehr, sehr wichtige Sache, die, sobald sie soweit ist, bei uns sicherlich auch aufgenommen werden wird. Mhm. Ne?
Und auch hier reden wir von Monaten.
Weil wir reden von Monaten. So, na gut, also das ist vielleicht noch ganz klein bisschen weiterhin. Ne, so, weiter. Aber das eine hängt auch mit dem anderen zusammen. Also bei Video ist ja eben das dreidimensionale Denken ja entscheidend. Ne? Weil wenn ich ein Video habe und da bewegt sich ein Objekt von, weiß ich nicht, von hinten nach vorne oder so, dann muss ich ja wissen, was hinten und was vorne ist. Dann muss ich auch ein Verständnis davon haben, wie eigentlich die Physik ist. Ne? Also wenn ich eben irgendwas fallen lasse, dann verstehst du beim Standbild, das ist einfach ein Standbild eben. Ne? Da muss die AI weiß nicht, was da eigentlich dahinter ist. Ne? So. Aber bei Video muss es die AI wissen. Wenn ich Wissen sage, sind ja immer riesige Anführungszeichen, weil das natürlich nichts mit Wissen zu tun hat. Aber jedenfalls, die muss das interpretieren können. Und deswegen hängt eben 3D und Video ganz stark miteinander zusammen.
Okay, sehr schön. Wir haben verstanden, es geht jetzt vor allem darum, das kommerziell aufzubauen, Cogniwerk zu einem richtigen Startup auszubauen. Da hast du auch die richtigen Menschen jetzt an Bord. Das Thema brennt. Ich hoffe auch, man kann sehen, dass da Traction drauf ist, also viele neue User und Userinnen drauf sind. Ja, ja. Und du hast uns was mitgebracht, einen Code.
Ja, genau. Also ne? Wenn jetzt die Zuhörer irgendwie ganz neugierig geworden sind, dann ist das ja genau richtig. Dann sollen sie zu Cognewerk gehen und dann kann man eben mit Data Unplugged 50, also alles zusammengeschrieben, Data Unplugged 50 in Versalien, bekommt man eben einen 50% Discount. Wenn man sich ja so eines, wir haben ja drei Pakete, ne? Und man kann sich also ein großes Paket nehmen und kriegt da einen wirklich sehr schönen Discount jetzt im Moment.
50%. 50%. Genau. Alles groß schreiben, alles zusammen. Data Unplugged 50. Ja, mega.
Schreibt ihr in die Shownotes wahrscheinlich noch rein. Genau.
Genau, auf jeden Fall. Kann man direkt copy-pasten. Hat man sich bei noch nicht mal mehr aufgehört. Genau. Ja, mega. Das werden wir gespannt verfolgen, Peter. Wahrscheinlich das nächste Update dann wieder in einem Jahr. Oder vielleicht auch im Festival. Ja. Oder müssen wir sehen. Wir begleiten uns auf jeden Fall und wollen das natürlich gespannt verfolgen, dass das Ding auch richtig den Impact haben wird, den du und den ihr euch auch hofft damit.
Und den wir als Europa brauchen. Es ist doch furchtbar, dass nichts aus Europa kommt. Ja. Das ist furchtbar. Das ist auch nicht nötig. Das ist irgendwie, wir müssen uns nicht so klein machen. Das ist wirklich, wir haben die Chancen. Ne? So. Ja. Aber wir müssen natürlich auch nutzen. Ne? Also ich meine jetzt nicht nur uns, sondern wenn jetzt eben europäische Angebote da sind, dann müssen die Nutzer die eben auch nutzen. Ne? Und nicht sagen, ja gut, aber jetzt bin ich hier schon beim Amerikaner und so weiter. Das ist natürlich auch das Problem. Ne? Also,
Ausprobieren, Chance geben, bleiben. Ja? Weil du gerade sagst, nichts, das triggert mich. Das ist ja, nichts ist so absolut. Ich weiß natürlich, du betonst das extra, weil es auch so wichtig ist, aber wenn du mal so drumherum schaust, muss ja nicht nur Konkurrenz sein, sondern einfach, was passiert noch so in Deutschland und Europa? Gibt es da ein Unternehmen, ein Startup, was wir vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm haben, was wir uns genauer anschauen sollten? Weil zum Beispiel, was uns auffällt, ist Black Forest Labs, ist so eins mit Flux, ein Modell, das ihr nutzt. Da ist aber auch ein Andreessen Horowitz drin und so, und das ist eigentlich auch keine deutsche Firma mehr, wobei mit einem ganz klaren Fokus mit von den Menschen her Deutschland, ne? Oder in Paris passiert eine Menge, ne? Noch Europa dann, ob das jetzt Mistral ist, logischerweise, da ist jetzt irgendwie auch, ja, ist ja klar.
Nein, also es gibt schon, also es genau. Du hast völlig recht, das ist ein bisschen arg pauschal jetzt gesagt, ne? Aber es muss noch viel mehr passieren, ne? Ja. Und ich wiederhole es nochmal, wir als Nutzer haben ja auch die Möglichkeit, Dinge zu entscheiden. Ne?
Ja, klar.
So, also es gibt ja die N88, ist ja auch ein ganz tolles deutsches Tool, ne? Muss man sagen.
Auch
die
wirklich
richtig. Ne? So. Mhm. Ich meine, Lovable, wir haben über das Vibe-Coding gesprochen, das ist, glaube ich, ein schwedisches Unternehmen. Ja. So. Also es gibt schon Dinge, die hier stattfinden und das ist ja auch gut so.
Ja.
Ne? Und Black Forest Labs ist natürlich eine geile Story, das kann man nicht anders sagen. Ne? Das sind ja die ursprünglichen Entwickler auch von Stable Diffusion, die ja aus München, die ja in München mit dem Professor Ommer das irgendwie die Grundlagen für dieses ganze Diffusion-Thema geschaffen haben. Und Diffusion ist die Grundlage für alles. Also wirklich, also auch die Google-Modelle sind Diffusion-Modelle und so weiter. Ne? Das ist insofern schon natürlich toll. Und toll ist eben auch, dass sie es eben geschafft haben, Andreessen Horowitz und andere zu begeistern und eben da signifikantes Funding drin zu haben. Und wenn man sich das mal anschaut, vor einem Jahr war das ja noch ganz am Anfang Flux. Ne? Und wenn man sich jetzt anschaut, selbst Adobe integriert jetzt Flux. Also das ist natürlich schon eine wirklich tolle Story, das muss man wirklich sagen. Ja? Mhm. Und auch die Qualität der Modelle ist großartig. Also,
State of the Art, ne?
Das ist State of the Art, genau. Also das, genau, kann man so sagen.
Peter, mit einem kritischen, aber doch positiven Ende
können
wir uns heute hier verabschieden. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte und bis hoffentlich bald.
Genau. Ciao.